So einen interessanten Gast haben wir selten bei uns im Nuviso-Studio. Ja, bei mir ist heute der ehemalige Rektor der Universität Leipzig, der ehemalige Fraktionsvorsitzende der SPD im Sächsischen Landtag. Er wird es mir übel nehmen, wenn ich dazu sage, der Träger des Bundesverdienstkreuzes, Chemiker mit einem äußerst interessanten Lebenslauf. Herzlich willkommen, Herr Professor Cornelius Weiß.
Danke. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Herr Professor, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, wir haben einige Fragen an Sie vorbereitet. Ich habe in Vorbereitung der Sendung Ihre Biografie gelesen. Risse in der Zeit ist im Rowohlt Verlag erschienen, leider nicht mehr erhältlich auf dem Markt, und habe mit großer Vergnügtheit gelesen, dass Sie Ihre gesamte Kindheit, und also nicht gesamte Kindheit, aber einen großen Teil der Kindheit und Jugend in einem sowjetischen Geheimlager für Wissenschaftler verbracht haben. Aber ganz so vergnüglich war das nicht, oder?
Nun, für uns Kinder war es nicht nur vergnüglich sogar, es war auch lebensrettend. Wir alle, auch die anderen Kinder, die sich in diesem Objekt wiederfanden, hatten relativ schwere Zeiten hinter sich, den Bombenkrieg in Deutschland, die Luftschutzkeller, die Gebete der Erwachsenen: lieber Gott, nie wieder, bitte, ich werde auch gerne täglich Trockenbrot mit Wasser essen. Wir hatten die Hungerzeit in den ersten Nachkriegsmonaten erlebt und kamen nun in ein Land, wo zumindest für uns Deutsche, die deutschen Spezialisten, so wurden wir genannt, und deren Kinder und Familien sehr gut versorgt wurden. Ich persönlich bin ziemlich sicher, dass ich mein Leben genau diesem Aufenthalt verdanke, denn dort kriegten wir plötzlich sehr gut zu essen. Und was auch ganz wichtig war, wir hatten anderthalb Jahre lang gar keinen Schulunterricht, mussten aber dafür für die gesamte kleine deutsche Kolonie den Winterholzbedarf im Wald selber organisieren. Das heißt, Bäume fällen, in handliche Stücke zersägen mit der Schrotsäge und zu Hause dann noch in Scheite spalten. Mhm. Ja, das hat mich stark gemacht und gesund gemacht, und von der Hungerzeit blieb dann nichts übrig. Also für uns Kinder war es ein Paradies.
Körperliche Ertüchtigung statt Schulbildung am Anfang, ja. Können Sie vielleicht mal erzählen, wie es denn überhaupt dazu kam? Es findet sich ja nicht jeder, hat sich nicht jeder nach dem Krieg in so einem geheimen Stützpunkt befunden. Wie kam denn das?
Ja, bei meinen Eltern war es so, dass beide Eltern eigentlich ihrer Überzeugung nach religiöse Sozialisten, also der Lehre von Paul Tillich folgend, die Vereinbarkeit von Religion und Sozialismus hofften sie irgendwann erleben zu dürfen. Trotzdem in der Nazizeit fast direkt an Rüstungsforschung beteiligt waren. Das lag an dem Spezialgebiet meines Vaters, der war Radiophysiker, also der beschäftigte sich mit dem Radium, dem Uran, in chemischer, physikalischer Hinsicht und war in der Kriegszeit verantwortlich für die Produktion von Polonium. Polonium wurde gebraucht für die Herstellung von Leuchtfarben. Das ist noch eine relativ friedliche Anwendung, wurde aber kriegswichtig, als überall verdunkelt wurde, für Wegzeichen, die selbst leuchteten, für kleine Buttons, die die Menschen trugen, damit sie nicht auf der Straße zusammenschließen und so weiter. Andererseits aber wurde Polonium auch gebraucht als Starter für die Spaltung des Urans, entweder für die friedliche Nutzung in Uranmeilern, so nannte man das damals, also Energieerzeugung. Auf diesem Gebiet wurde im Deutschen Reich gewaltig geforscht, aber auch natürlich zur Herstellung von spaltbarem Material für kriegerische Zwecke, sprich Atombomben. Auf diesem Gebiet wurde im Deutschen Reich auch geforscht, allerdings mit mäßigem Erfolg. Der Gedanke übrigens an eine Bombe wurde schon etwa 1942 aufgegeben, weil Hitler der Meinung war, der Krieg wäre viel früher beendet. Insofern hatten die deutschen Forscher Glück. Sie mussten sich nicht in dieses Teufelswerk hineinwagen, spaltbares Material zur Vernichtung von Städten, Menschen und Dörfern. Mein Vater wurde ursprünglich allerdings von den Amerikanern festgenommen. Er hatte gegen Kriegsende nämlich die gesamten Radiumvorräte des Deutschen Reiches im Auftrag der SS in die Alpenfestung bringen sollen, wo es dann irgendwelche fanatischen SS-Leute glaubten, noch für kriegerische Zwecke verwenden zu können. Hat es aber unter Umgehung dieses Befehls, der von Kaltenbrunner übrigens kam, Chef des Reichssicherheitshauptamtes, hat das Radium bei Bad Tölz vergraben.
Bei Bad Tölz?
Ja, also mitten im Bayerischen, in der Nähe von diesem Fluss Inn. Die Amerikaner hatten einen Geheimdienst, die wussten, was mein Vater gemacht hatte, und als sie in Thüringen, wo er sich damals befand, antrafen, wurde er verhaftet. Dr. Weiß, wer ist Radium? Da hat er gesagt, wo es ist, musste 4 Wochen nach dem Vergraben wieder hinfahren, diesmal in einem amerikanischen Jeep, hat das Radium glücklicherweise gefunden, den Amerikanern ausgehändigt gegen Protokoll, eine Belohnung erhalten, durfte sich aussuchen. Er wollte den Film The Great Dictator Charlie Chaplin sehen. Und dann wurde er inhaftiert. Er sollte für die Amerikaner weiter Atomforschung betreiben. Und dazu hatte dieser Mann, religiöser Sozialist, wie ich schon sagte, keine Lust und ist den Amerikanern, die relativ nachlässig waren, entwichen. Per Fahrrad Richtung Osten, immer in der Nacht, tagsüber in irgendeinem Heuschober geschlafen, kam im Osten, ohne dass er es merkte, über die Demarkationslinie zwischen amerikanischen und sowjetischen Truppen. Thüringen war inzwischen schon russisch besetzt. Russen hatten auch einen Geheimdienst. Die fragten auf Russisch, Gdje Radium. Mein Vater sagte, tut mir leid, das haben ihre Alliierten, müssen sich mit denen auseinandersetzen. Und daraufhin wurde er gefragt, ob er jetzt nicht, die wussten übrigens genau über die Geisteshaltung meiner Eltern Bescheid. Die wussten auch, dass meine Eltern schon Russisch gelernt hatten im Krieg, vorausschauenderweise. Und ja, sie sind religiöser Sozialist, sie wollen doch bestimmt aus schlechtem Gewissen heraus Wiedergutmachung leisten. Mein Vater meinte, er wollte gar nicht auf dem Gebiet der Atomforschung weiterarbeiten. Er glaubte, Medizin studieren zu müssen nach dem Krieg nochmal. Das sei der einzige Beruf, der nicht missbraucht werden kann. Welch ein Irrtum, wenn man an den KZ-Arzt Mengele etwa denkt. Hm. Ja, aber die Russen sagten, na gut, wir können auch anders. Haben ihn mal für ein paar Wochen festgesetzt in Dresden, im Keller von dem Schloss Albrechtsberg, da oben an den Hängen von Dresden. Gut versorgt mit Grießbrei und Butter. Und irgendwann haben sich meine Eltern, mit Zustimmung von uns Kindern übrigens, wir wurden auch gefragt, wegen des Zustandes, des Gesundheitlichen, der Familie, die nichts mehr hatte, ausgebombt war, doch nach Russland zu gehen, für 2 Jahre. Freie Arbeit, nicht geheim, in Moskau.
2 Jahre?
Ja.
Wie viel waren es dann am Ende?
Zum Schluss waren es gut 9 Jahre. Und das war keine freie Arbeit, das war ein geheimes Objekt, das war auch nicht in Moskau. Und der Arbeitsvertrag, den mein Vater hatte, der war das Papier nicht wert und wir waren eingesperrt. Zunehmend härteren Bedingungen unterworfen, das Objekt, dieses kleine zivile Lager, wurde immer kleiner aus Sicherheitsgründen, kein Postverkehr mit der Heimat. Eine Gruppe von etwa 30 Familien. Es gab noch mehr solche Objekte in Suchumi, Elektrostal, Sverdlovsk, hinterm Ural und so.
Aber davon wussten Sie damals nicht, ne?
Davon das wussten wir nicht.
War geheim.
Wir waren streng isoliert, durften keine Kontakte zu den anderen haben. Ja, und da haben die Deutschen in dem Objekt, wo wir waren, das war Obninskoje, 130 Kilometer südwestlich von Moskau, wurde Grundlagenforschung zur Spaltung zur Kernspaltung betrieben. Mein Vater hauptsächlich biologische Wirkung und Chemie von Radioisotopen.
Wie viele Personen waren denn, also wie viele Deutsche waren denn überhaupt in dem Lager? Sie haben gesagt 30 Familien, wie viele sind das?
Es waren etwa 35, 40 Spezialisten. angefangen vom hochspezialisierten Professor bis zum Straßenbahnfahrer, der aber als Elektriker hochwillkommen war, weil er das kleine Hilfskraftwerk betrieb, das dort mitten im Wald, als wir dort ankamen, war das nur eine kleine Waldlichtung mit 3 Häusern. Die Stromversorgung war ein Aggregat der Wehrmacht, ein Beuteaggregat, und der konnte das bedienen, der Straßenbahner. Also die Berufe waren sehr durchmischt. Ja, und mancher, die meisten hatten ihre Familien mit. Und dadurch waren wir insgesamt 10 Kinder meines Alters plus minus 2 Jahre, also zwischen damals 6 und 12.
Kann man sagen, es waren so, naja, 150 Personen, 200 oder?
Nö, wir waren in Obninsk ungefähr 150, ja, so 100 Personen. Mit einem, glücklicherweise gab es viele musisch Interessierte, das half übrigens dieser kleinen Kolonie durchaus zum gesunden Überleben dieser Zeit, lange russische Winter. Aber es gab einen Chor, den leitete meine Mutter. Es gab einen Leseabend, den mein Vater machte. Da wurde von Rosa Luxemburg bis Thomas Mann der Reihe nach abends beim Schein der Petroleumlampen, abends fiel meist der Strom aus, gelesen, darüber diskutiert bei Tee und Keksen. Es gab eine Tanzgruppe, es gab ein kleines Theater, die spielten hauptsächlich Kurt Götz. Es gab viel, und dann gab es die üblichen Skat-, Doppelkopf-, Rommé-Runden. Und dadurch haben wir uns kulturell selbst beschäftigt. Es gab 2 sehr gute Pianisten, meine Mutter war eine recht gute Sängerin, Gesangspädagogin, die gaben also auch Konzerte, es gab einen Chor.
Es war wie eine Großfamilie, oder?
Wir Kinder wuchsen heran in einer Art Großfamilie, ja. Wir teilten alles. Wir hatten denselben sehr begrenzten Freiraum, also das Objekt war zum Schluss etwa, naja, knapper Kilometer im Durchmesser. Aber innen drin war noch das eigentliche Institut, da durften wir auch nicht rein. Also es war ein ringförmiges Gebilde, wie ein Autoreifen etwa, genannt der Idiotenring.
Wenn Sie zum Schulfreund wollten, der genau gegenüber gewohnt hat, mussten Sie außenrum.
So ein Halbkreis, naja gut. Wir nannten das den Idiotenring, es dauerte 7 Minuten zu Fuß, 1 Minute mit dem Fahrrad. Das Dumme war die Schule, die dann errichtet wurde, speziell für uns und auch die russischen Kinder, war vor dem Lagerzaun.
Warum? Damit
die russischen Schulkinder aus den umliegenden Dörfern dort auch hin konnten. Und wir wurden sehr schnell in russische Klassen integriert. Meine Klasse war die erste, die dort zum Abitur geführt wurde. Und wir waren nur 8 Kinder. 4 Deutsche, 2 Mädchen, 2 Jungs und genauso viel russische Mädchen und Jungs.
Jetzt hat ja Ihr Klassenlehrer gleich am Anfang vorgeschlagen, es mögen sich doch die Deutschen neben die Russen setzen, jeweils auf eine Bank, ne? Und nicht so, dass jede Seite für sich ist. Ich würde gerne die Frage thematisieren, wie sind Sie denn aufgenommen worden von der russischen Bevölkerung insgesamt? Oder was haben Sie denn mitbekommen? Wie ging es denn den russischen Schülern?
Ja, im ersten Jahr waren wir noch frei, durften das Objekt verlassen durch die Tore, die es, oder Schlagbäume, die es gab. Und mein Vater, alter Wandervogel noch aus dem Riesengebirge, der fing dann an, mit uns Kindern große Spaziergänge, Wanderungen zu machen. Da kamen wir in die Umgebung. Und was wir dort zu sehen bekamen, das war auch für einen damals 13-Jährigen schwer zu verarbeiten. Es war verbrannte Erde. Hitler hatte ja von verbrannter Erde gesprochen und das war es. Diese kleinen Dörfchen, meistens aus Holzhäusern gebaut, von denen standen in der Regel nur die Schornsteine der Öfen oder der große Ofen, den jedes russische Bauernhaus
hatte. Weil die aus Stein waren.
Die Bevölkerung bestand hauptsächlich aus Frauen jeden Alters, ein paar Greisen und halbwüchsigen Kindern. Kleine Kinder gab es so gut wie gar keine, weil es keine Männer gab. Die Männer waren weitgehend weg. Die waren entweder gefallen oder lagen im Lazarett oder dienten noch in irgendeinem Truppenteil. Den Angehörigen blieb nur übrig zu warten, Kommt der Mann, kommt der Freund, kommt der Bruder, kommt der Sohn oder kommt er nicht? Die Frauen trugen die gesamte Last des Wiederaufbaus und der war schwierig, weil die deutsche Wehrmacht, die sich dort vor Moskau im Winter 1941-42 eingegraben hatte, bei ihrem Rückzug, das war eine der großen ersten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, Heeresgruppe Mitte gegen die anstürmenden frischen Truppen aus Sibirien. Diese Schlacht war eindeutig verloren. Die Wehrmacht wurde zurückgeworfen, aber nahm alles mit, was nicht tief im Boden verankert war. Sämtliches Vieh, Kleinvieh, Großvieh, sämtliche Maschinen. Und die Häuser, die waren entweder während der Kriegshandlungen oder dann per Fackel abgebrannt worden. Die Menschen hausten zum Teil noch in solchen halbhohen Häusern, also eine Art Grube, in der 3-4 Stufen runterführten und ein Notdach oben drüber. Wir sahen das, waren sehr, sehr ängstlich, wie die uns wohl empfangen würden. Und da kam das Wunder. Die haben uns reingebeten. Wenn wir bloß einen Schluck Wasser mal wollten, dann kriegten wir aufgetischt Preiselbeeren und eingelegte in Salz, Pilze, Quas. Und dann wurden wir auch angesprochen natürlich. Gott sei Dank, dass ihr da seid. Ihr seid ja gute Deutsche. Ihr helft uns beim Wiederaufbau. Gott sei Dank habt ihr den Krieg verloren, aber das wart ja nicht ihr persönlich, das waren die Faschisti. Kein böses Wort.
Auch nicht gegen ihre Eltern?
Gar nicht. Auch nicht auf dem Markt in der Kleinstadt Maloyaroslawetz, wo wir alle 2 Wochen mal zum Einkaufen gebracht wurden per LKW. Es gab Menschen, die wandten sich stumm ab. Wenn die merkten, dass wir Deutsche sind, gingen die weg. Vielleicht haben sie uns auch böse Blicke zugeworfen, haben wir nicht so richtig gemerkt. Die Menschen, die uns um Feuer gebeten haben oder nach dem Weg gefragt haben oder bloß so, waren immer, und dieses Erlebnis wiederholte sich für die ganze Zeit des Aufenthalts in der Sowjetunion, auch später im Studium, aufgeschlossen und gastfreundlich gegenüber. Und das hat mich sehr geprägt, dass die Menschen, die einfachen Menschen, die so unter diesem Krieg gelitten hatten, und das war nicht das erste Mal, dass wir unter dem Krieg leiden mussten, schon Napoleon war dort aufs Haupt geschlagen worden, als er seinerzeit versuchte, Russland zu überfallen, auch an der Kleinstadt Maloyaroslawetz. Diese Menschen konnten verzeihen. Das war die berühmte russische Seele, die ich dort kennenlernte. Wild, wild. Abenteuerlustig gelegentlich, aber mit einem großen gastfreundlichen Herzen.
Herzlich sozusagen,
ja. Und das begegnete uns dann in der Schule mit unseren Klassenkameraden wieder. Die durften uns ja gar nicht besuchen. Wenn die Schule zu Ende war, mussten wir wieder mit einem bewaffneten Offizier zurück ins Objekt, die 100 Meter, ne, Kinder. Hm. Und die russischen Kinder durften nicht rein.
Das ist dann natürlich nicht besonders gut gewesen, wenn man vorhatte, sich nur mit den russischen Kindern anzufreunden oder mal zu treffen nach der Schule,
das war nicht so einfach. Aber in der Schule, da haben wir alles geteilt eigentlich. Wir waren die besser Ernährten. Wir kriegten noch nach deutschem Sitte Pausenbrote mit. Ja, die Russen, die hatten nichts mit. Also haben wir geteilt. Und die haben sich dann ihrerseits bedankt, dass sie uns Preiselbeeren aus dem Wald mitbrachten oder Pilze. Mhm. Angenehm für uns Kinder war, auch wenn sie mal Schwarzpulver oder Sprengstoff mitbrachten, der überall im Wald draußen rumlag, oder Plexiglas oder irgend sowas.
Sie haben auch in Ihrer Biografie geschrieben, dass Sie in Wassern gebadet haben, was warm war, wo Sie heute wissen, warum es warm war.
Das war etwa so ab dem 4. oder 5. Jahr dort. Was wir zuerst gar nicht wussten, war, dass gleich nebenan ein Atomreaktor gebaut wurde. Das war das erste Atomkraftwerk der Welt übrigens, das dort in Betrieb aufnahm, nachdem wir schon weg waren. Aber der Versuchsreaktor lief schon und das Abwasser wurde aus einem Flüsschen, das Kühlwasser, aus einem Flüsschen hochgepumpt zu dem Reaktor und kam lauwarm wieder raus. In einem kleinen bachartigen Kanal. Ja, und der hatte den Vorteil, dass das Wasser auch im frühen Frühjahr noch relativ lauwarm war. Da haben wir gerne drin gebadet. Auffällig war, dass dort gewisse so Amphibientierchen, die es in fließendem Wasser gibt, so Käferchen, die waren dort größer als in der Natur. Die waren nämlich so groß, die auf der. Aber uns hat es nichts geschadet.
Gab keine Mutationen dann, keine Krebserkrankungen
Nein,
und so
niemand
weiter.
von uns. Wir sind alle eigentlich von solchen Schäden bewahrt geblieben.
Jetzt haben ja Ihre Eltern den ganzen Aufenthalt vielleicht nicht ganz so unterhaltsam gefunden, wie Sie das jetzt schildern im Nachhinein. Es war schon auch die Unsicherheit, ob man überhaupt jemals wieder nach Hause kommt, oder?
Ja, solange Stalin lebte, war das vollkommen unklar. Es wurde immer gesagt, morgen beunruhigt euch nicht, liebe Leute, oder demnächst oder nächstes Jahr. Hauptgespräch war nach Feierabend, wenn die Männer aus dem Dienst zurückkamen. Die Frauen durften übrigens nicht arbeiten, nur die Männer, die Spezialisten also.
Warum durften die Frauen nicht arbeiten?
Ja, die hatten offenbar nicht die passenden Berufe, und also vielleicht lag es auch an diesem etwas patriarchalischen Sowjetsystem, das weiß ich nicht so genau.
Oder sollten sich um die Familien kümmern, damit es ihnen
Damit,
nichts fehlt oder
damit
so?
halbwegs noch. Haben sie auch getan. Die meisten von den Frauen haben dann diese Volkskunstgrüppchen geleitet, die Sportgruppe und so. Also die haben dann auch sich natürlich, wie soll man sagen, in irgendeiner Weise beschäftigen wollen, auf vernünftige Art und Weise. Das haben sie auch geschafft bei uns. Aber wenn die Männer dann abends nach Hause kamen, war immer die erste Frage, gibt es was Neues? Und entsprechend entstanden Gerüchte. Ja, der Oberst Malenkov, der hat guter Laune ausgesehen. Scheint so, es gibt neue Nachrichten. Und er hat auch solche Andeutungen gemacht. War jedes Mal Quatsch, stimmte nicht, ausgedacht. Wir wussten es einfach nicht.
Sie wurden dann auch innerhalb des Lagers umquartiert in ein anderes Haus oder ein Gebäude, das nur Sie dann bewohnt haben mit Familie, ne? Was war da der Hintergrund? Wie ist das? Warum war das so?
Der Hintergrund war einigermaßen grässlich, dann auch für uns Kinder, Waisenkinder, weil nämlich meine Mutter heulend aus dem Einkaufsladen nach Hause kam, weil dort hatten die deutschen Frauen, die auch einkauften, gesagt, Sie ja nicht, liebe Frau Weiß, Sie ja nicht. Und fragte, was lieber nicht? Ja, wir fahren alle nach Hause, aber Sie nicht. Sie und noch eine Familie, Sie müssen noch ein paar Jahre länger bleiben.
War das so, dass dann welche nach Hause gefahren sind und sie da
Nein,
bleiben mussten? Nein.
nein, Gott sei Dank nicht. Es blieb eine Familie, die wollte das, noch ein Weilchen länger bleiben. Alle anderen sind dann gemeinsam im Jahr 53 zur sogenannten Abkühlung nach Suchumi gebracht worden. Dort wurden alle aus dem Bereich der Kernphysik stammenden Spezialisten aus den verschiedenen Objekten der großen Sowjetunion versammelt. Da kam also auch der Ardenne und, nee, der war die ganze Zeit dort, aber es kam der Riehl aus Elektrostal mit seinen Leuten und von überall kamen sie her. Und da lebten die Eltern dann direkt am Schwarzen Meer. Da war es dann ja fast urlaubsartig. Es gab immer noch einen Stacheldrahtzaun, aus dem wir nur beschränkt raus durften mit Begleiter. Aber eine Seite war die Küste des Schwarzen Meeres. Das war wie ein Zaun unüberwindlich. Im Schwarzen Meer herrschten dort südlich von Suchumi starke Strömungen, ziemlich aggressives Salzwasser. Es haben wohl früher versucht, ein paar Kriegsgefangene, die es auch bei uns gab, dort zu fliehen. Die sind dann irgendwann ertrunken. Und dort mussten die Physiker nicht mehr arbeiten und die Chemiker und Ingenieure. Die sollten sich selbst beschäftigen, 2 Jahre lang, bis das Gedächtnis getilgt hatte, all die Arbeiten, die sie vorher verrichtet hatten, beziehungsweise bis die Zeit über diese Arbeiten hinweggegangen war. Es war nicht mehr aktuell, ne, was die herausgefunden hatten. Das wurde Abkühlung genannt, Ochlajdenje. Der Begriff kommt aus der Kernphysik für die Abkühlung der abgebrannten Kernbrennstäbe, die ja in solche Abklingbecken
Okay,
getan werden.
interessant, ja.
Auch dort war nicht raus, wann wir nach Deutschland zurück dürfen, in die Heimat. Wir Halbwüchsigen, die die Schule abgeschlossen hatten, studierten inzwischen erst in Minsk. Das hatte der NKWD, MWD rausgesucht, weil es dort keine Ausländer gab. Das war sehr weit weg von Suchumi, 3,5 Tage mit der Eisenbahn. Deswegen haben wir jungen Deutschen, unverfroren, wie wir waren, und auch in Unkenntnis über die Macht des MWD, beschlossen, wir fragen mal in Rostov am Don, das deutlich näher zur Suchung war, an, ob wir nicht dort studieren dürften. Die Minsker haben uns sogar dabei geholfen, ach, tut uns leid, Genossen, wir waren so froh, ein paar Ausländer hier zu haben, nun wollt ihr nach Rostov, aber wir helfen euch, ist doch klar, die Familien. Ja, und die Rostover haben gerne zurückgeschrieben, na klar, wir haben sowieso viele Ausländer. Und dann sind wir in die Ferien gefahren und unser Kommandant in Suchumi, MWD-Kommandant, ne, also in
hat die Krise gekriegt?
Nicht erkennbar. Mhm. Es gab zwar bei einigen Deutschen Ärger, dass wir ohne die beiden Elterngenerationen, dass wir die nicht gefragt hatten. Und die beschwerten sich sogar beim Kommandanten über uns junge Leute. Und da war leider Manfred Zacher, mein Freund, und ich die Stimmführer gewesen. Und wir wurden zum Kommandanten bestellt. Der hatte die Dienstmütze erst schräg in die Stirn, das heißt schlechte Laune und streng auf. Und nach 20 Minuten hatte er die Dienstmütze auf dem Hinterkopf, das bedeutet gute Laune, alles ist gut. Und hat dann zu dem deutschen Beschwerdeführer gesagt, ach hören Sie, Maximowitsch oder wie der hieß, lassen Sie doch den jungen Leuten ihr Glück, wenn sie in Rostov am Don glücklich werden wollen, sollen sie gehen. Russland ist groß, der Zahl ist weit. Funktionierte. Habe ich ein paar Mal erlebt. Mhm. Und da kamen wir dann nach Rostov, eine Stadt so groß wie Leipzig etwa. Mediterranes Flair, bis in den Herbst rein Melonenberge und Südfrüchte. Entsprechend leicht gekleidet die Mädchen. Entsprechend fröhlich das Leben da im Parks und da an der Uni. Dann kam der strenge Winter, da war es nicht mehr so fröhlich, auch 30 Grad Kälte wieder. Und dort trafen wir auf eine Riesenmenge von Ausländern, also von der ganzen Welt. Koreaner, Chinesen, Afrikaner, aus allen sozialistischen Ländern, Bulgaren, Ungarn, Polen. Wir lebten im Internat, das war frohes. Sehr bescheidenes Studentenleben, was die Versorgung betraf. Die waren nicht mehr so gut wie im Objekt. Aber wir waren frei.
Sie durften aber jetzt mit niemandem darüber sprechen, wer Sie eigentlich sind oder nee. Was Ihre Eltern insbesondere...
Nein, wir durften nur sagen, wir sind da, aber fragt uns nicht. Und da aber in der Sowjetunion galt eigentlich die Regel, man fragt nicht Unnützes, was man bloß als Neugier wissen wollte.
Was den anderen womöglich in Schwierigkeiten in, ja, hätte bringen ja. können.
Und da galt ja auch noch die Regel, Chitaisch Pravdu, non ne govori. Lies die Pravda, also die Zeitung, aber sprich nicht über die.
Wie war denn das Leben als Student in der Sowjetunion? Wie waren Sie denn untergebracht?
Im Internat, jeweils ein oder zwei Deutsche zusammen mit anderen Nationen. In meinem Zimmer waren das drei Russen. Alle ungefähr 8 Jahre älter als ich und ein Pole. Und die meisten männlichen Studierenden waren demobilisierte Frontsoldaten. Mit dem entsprechenden viele, viele Kriegsverletzte. In meinem Zimmer, da war einer dabei, dem beide Beine vom Unterschenkel, vom Knie an fehlten, also die Unterschenkel. Der war befreundet mit einem zweiten. Beide hießen Jorik, so wurden sie genannt, Jorik 1 und Jorik 2. Beide waren Matrosen gewesen in der Schwarzmeerflotte und den einen hat er eben irgendeine Artilleriebeschuss die Beine gekostet. Es gab im Internat auch Leute, die hatten keine Arme, Oberarm, die mussten dann Schach so spielen. Es gab auch Leute, die schwer vernarbte Gesichter hatten, die also ein Panzerfahrer oder Flammenwerfer.
Verbrennungen.
Ja. Und, nie ein böses Wort. Gesoffen haben wir. Und wenn, also gefeiert wurde, gewaltigt. Und jedes Mal wurde dann auf den Frieden angestoßen, erst auf Stalin, selbst als er schon tot war. Und dann auf unsere Lieben daheim und dann aber auf jeden Fall auf den Frieden und wie die Zukunft licht und hell sein wird, wenn wir bloß den Frieden bewahren und nie wieder und so weiter. Mhm. Hochherzig.
Wie war denn die Dosis zu jedem Trinkspruch? Waren das 100 Gramm? Also
Stogramm. Ja. Stogramm. Das Wodka. Waren so eine Becher, aber aus Blech, etwa diese Größe. Und bei den Studenten war es üblich bis auf den Boden. Und da waren wir...
Zu jedem Trinkspruch 100 Milliliter Wodka.
Ja. Und dazu müsste man sich natürlich vorbereiten, vorher Ölsardinen essen, vielleicht auch mal 2, 3 Schluck aus der Flasche mit Sonnenblumenöl nehmen vorher. Und dann stand auf jedem Tisch und vor jedem stand noch eine normale braune Flasche, so wie Bierflasche. Da war entweder dieses dünne russische Bier drin oder besser noch Limo. Und wenn man dieses Stogramm getrunken hat, hat man entweder, da waren die Geschmäcker verschieden, sofort nach frischem Brot gegriffen und dran gerochen. Und dieses frische Brot, der gesunde Getreidegeruch, hat einem jede Übelkeit sofort verdrängt. Man sah dann vor sich ein Feld und es war alles gut. Oder man hat aus der Flasche Limo sofort hinterher getrunken oder eben dieses dünne Bier. Und dann kam der nächste Trinkspruch und wenn man da nicht ausgetrunken hatte, konnte man einen Strafneu kriegen. Strafneu war auch ein Blechpott, aber da waren 200 Kubik drin. Bisschen viel für uns deutsche Muttersöhnchen, wie die uns immer nannten. Also Wein wurde als Kompott disqualifiziert und wurde rübergereicht in die Mädchenzimmer. Das wurde bei uns nicht getrunken. Rotwein, also dieser schwere.
Na. Also das war ja, Wodka war ja, es gab ja sogar Automaten, ne? Wo die,
in Moskau gab es Automaten.
Die, wo man sich im Vorbeigehen schnell mal seine Dosis Wodka abholen konnte. Sie haben mal gesagt, man hat den zu jeder Gelegenheit getrunken, im Winter gegen die Kälte, im Sommer gegen die Hitze. Und
ansonsten zur Konzentration. Ja, das hat unser Fahrer gemacht. Wir wurden gelegentlich, als wir noch in Obninsk waren, im Winter während der Theater- und Konzertsaison nach Moskau gefahren. Und da muss ich sagen, ein Lob unseren deutschen Erwachsenen. Die haben gesagt, wir kennen das alles. Wir waren schon früher im Theater, ihr Jugendlichen. Ihr wart noch nie. Fahrt ihr. Und da sind wir dann, das waren fröhliche Fuhren, in irgendeinem kleinen Bus, umgebauter LKW meistens, mit einer Flasche Kirschlikör oder Benediktiner oder sowas, wir Älteren, eingemummelt in dicke Wachpelze, die gingen einem bis über den Kopf und bis zu den Füßen, Schafpelze, also Pelz nach innen, weißes Fell nach, weißes Leder nach außen. Nach Moskau gefahren, dort die Filzstiefel ausgezogen, Pelz ab, dann unsere Anzüge hatten wir auch, immerhin. Anzüge vom geschneidert auf dem Markt in Maloyaroslavets. Da habe ich meine erste Oper gesehen, die verkaufte Braut. Das war so eindrucksvoll, ich habe die da einmal gesehen und gehört. Und konnte von da ab, wenn mir 2 Takte aus dieser immerhin 2-Stunden-Oper vorgespielt wurden, sofort sagen, verkaufte Braut, 3. Akt. Weil dieses Erlebnis aus der sibirischen Kälte und des Objekts mit Petroleumlampen in das hell erleuchtete Moskau ins Theater, wo es auf 5 Stockwerke oder 6 sind, die Ränge hoch, überall gab es Torten, Speiseeis und der schwere Duft russischen, sowjetischen Parfüms. Das gab, glaube ich, nur eins. Das hieß Kremlowskaja Baschnja, Kremlturm. Und das war ein aus Glas nachgebildeter Kremlturm. Und wenn man oben das spitze Dach abschraubte, kam Maiglöckchenparfüm zum Vorschein. Und damit haben sich die russischen Damen offenbar über und über begossen. Es war also ein schwerer, sinnlicher Duft. Maiglöckchen, Moschus, ich weiß nicht genau was, so als Chemiker müsste ich jetzt analysieren. Und das war berauschend und dann ging es wieder in den kleinen Bus, dann haben wir unseren Kirschlikör getrunken, nach 3,5 Stunden waren wir wieder zu Hause nachts um 2. Und das haben die Erwachsenen uns Jugendlichen quasi aus Einsicht geschenkt. Das war wirklich großartig.
Wann haben Sie eigentlich beschlossen, Wissenschaftler zu werden?
Schwierige Sache gewesen. Meine Mutter war Feindin jeglicher Wissenschaft geworden. Die litt auch sehr unter der Trennung von zu Hause, ihren bürgerlichen Vorstellungen von Hausmusik und Konzertbesuch. Weinte jeden Abend. Völlig unverständlich für uns Kinder. Hat uns auch manchmal wütend gemacht, unser armer Vater, der dem völlig hilflos gegenüberstand. Denn sie hat ihm dann Schuldzuweisung natürlich gegeben. Du mit deinem Beruf, du mit deiner Physik. Und mir wurde immer gesagt, Cornelis, du wirst sowas nicht. Du siehst ja, wohin das führt. Also fiel für mich Physik aus, wollte ich auch nicht mit dem Vater in demselben Beruf. Geisteswissenschaften in der Sowjetunion zu studieren, das war ein bisschen viel verlangt. Erstens wegen der Sprache und der Spezialbegriffe und dann war das ideologisch doch sehr, sehr belastet. Da hatte ich auch keine Lust dazu zu lernen, dass Stalin, der ja ein Universalgelehrter angeblich war, sich in jedes Fach einmischte und dann irgendwelche Weisheiten verzapfte. Meine Mutter wollte Medizin, ich nicht. Um sie nicht zu enttäuschen, bin ich eben nach Minsk gefahren, habe von dort telegrafiert: Medizinisches Institut leider schon überfüllt, studiere notgedrungen Chemie. Das war was mir.
Notgedrungen.
Ja, das war aber mein Plan.
War das eine Notlüge oder war das wirklich
Das
so?
war eine Notlüge, um meine Mutter nicht zu kränken, aber ich hatte vorher schon zu Hause viele Experimente gemacht. Chemie gefiel mir. Und mit dem Ziel übrigens Pharmakologie, also Pharmazie, medizinische Anwendung, hatte auch so ein dickes russisches Lehrbuch der Pharmakologie mir schon gekauft, vorher gelesen. Pharmakologische Wirkung von Kohlenwasserstoffen, von Alkoholen. Kann ich heute noch hinblättern, hat mir später sehr geholfen. Chemie für Mediziner musste ich ja lesen an der Uni in Leipzig später. Ja, und da haben viele Chemie studiert, außer mir noch drei, vier. Manche haben Biologie studiert, meine Schwester hat Medizin studiert, wie es die Eltern wünschten. Das konnten wir uns auswählen, tatsächlich. Als wir nach Deutschland kamen, wir durften uns übrigens frei entscheiden, Ost- oder Westdeutschland.
Wann sind Sie gekommen zurück nach?
März 55. In kleineren Gruppen aus logistischen Gründen wurden dann alle im März in einem Sonderwagen, der an den Moskau-Berlin-Express angehängt wurde, aber aus Suchumi kam, wurden wir nach Deutschland gebracht. Die Reise dauerte 4 Tage, verging mit Jubel und Gesang und viel Alkohol, wurden untergebracht im Hotel Continental, das heißt jetzt anders, direkt am Hauptbahnhof, wenn man davor steht, rechts der Kasten. Luxuriös für unsere Fälle.
Radisson, nee. Ist das
Das
Radisson?
könnte sein Radisson, aber wir brauchen ja keine Werbung zu machen, weiß das auch jetzt nicht. Und wir durften uns hier nochmal entscheiden. Die meisten Deutschen hatten gesagt, wer sich jetzt für Westdeutschland oder Österreich entscheidet, waren ja auch Österreicher dabei, der fährt, ob er will oder nicht, in die umgekehrte Richtung. Der fährt hinter den Ural, hatten alle Angst. Also haben alle DDR angegeben. Leider außer den Eltern meiner ersten großen Liebe, die Marion, deren Eltern, die waren Rheinländer, die wollten ins Rheinland. Tränenreicher Abschied auf dem Hauptbahnhof. Und als die anderen Deutschen, die da zurückkamen, die Heimkehrer, merkten, das geht ja, da haben sich noch weitere 50% entweder plötzlich gefühlt als Niedersachsen oder als Saarländer und sind dann von Leipzig aus mit 3, 4 Wochen Verspätung auch abgefahren. Sodass dann zum Schluss etwa 50% in der DDR blieben und die andere Hälfte war im Westen. Von den Jugendlichen waren es 80%, die in der DDR blieben. Ob das an den Jugendlichen lag?
Beachtlich eigentlich, ne?
Ja. Ich muss dazu sagen, alle, die in der DDR blieben, haben irgendwann einen ordentlichen Abschluss gemacht. Trotz des Kulturschocks, den wir erlebten gemeinsam. Also für uns war DDR paradiesisch. Saubere Straßen, Angebot in den Geschäften, zwar Lebensmittelmarken, aber trotzdem, also was es alles gab.
Und Sie kamen da mit Ihrer dörflichen
Und wir kamen
russischen.
an mit unserem quasi mit Filzstiefeln und Schapka, ne? Und in einem Anzug, der war hier mit Pferdehaar, ich hatte breite Schultern und ich sah aus wie ein Grusinier, wenn ich mit schwarzen Haaren. Nun ja, und zwar ein grusinischer Kampfsportler.
Wie haben die Leute auf dieses Outfit reagiert? Wissen Sie das noch?
Zum Teil erstaunt, zum Teil herablassend. Ich fand sehr schnell Aufnahme zusammen mit meinen Geschwistern im Leipziger Unikorps, da war ein bisschen ein anderes Klima. Wir wurden sehr freundlich aufgenommen. Ja, und wir in der DDR gebliebenen, wir haben alle irgendwas zu Ende studiert, wir verloren uns auch zeitweise aus den Augen. Die in den Westen gegangen sind, sind größtenteils leider an dem doppelten Kulturschock, weil es im Westen nur noch anders zuging, die Verlockung nach Frankreich zu reisen oder nach Skandinavien oder irgendwo hin. Viele haben ihre Studienrichtungen erst geändert und dann das Studium ganz abgebrochen. Das ist im Osten niemandem passiert. Bei uns lief man ja mehr auf Eisenbahnschienen. Die Weichen waren oft vorgestellt. Man hatte weniger Einfluss, die Weichen selber zu stellen oder gar auszubrechen.
Wurde auch nicht gern gesehen. Ja.
Es wurde nicht gern gesehen. Der Abschluss war garantiert nach einer 5-Jahres-Frist. Wir brauchten alle ein bisschen länger wegen der Umstellung. Ich habe 6,5 gebraucht. Hat mir auch nicht geschadet. Genauso wenig wie die fehlenden 2 Schuljahre. Es waren die besten Jahre meines Lebens. Also mal ohne irgendwelchen Wissenschafts- und Lernkram.
Jetzt hatten Sie nun Ihr Chemiestudium abgeschlossen. Sind Sie dann direkt bei der Uni geblieben oder wie ist...
Durch einen Glücksumstand, ja. Es gab die staatliche Absolventenvermittlung. Da ich etwas außerhalb des Lehrplans lief, wurden die meisten Studenten meines Jahrgangs vermittelt. Steckte ich aber noch in der Diplomarbeit drin, weil ich musste viel nachholen hier, weil das Studium doch ganz anders war. Darauf kann ich jetzt, das würde aber vom Hundertsten ins Tausendste führen. Und als ich fertig wurde, waren alle fast schon vermittelt und ich hatte auch eine Stelle in Jena, habe ich aber nicht angetreten, weil meine Diplomarbeit hier in Leipzig hatte ich dummerweise mit einem Stoff zu tun, der mich gesellschaftsunfähig machte. Ich stank. Mein Ausgangsprodukt war ein Verwandter des Katols. Katol ist der Stoff, der den Fäkalien ihren Geruch verleiht. Und ich hatte, mein Ausgangsstoff war Dietzkatol mit einer Methylgruppe dran, roch genauso. Das ging in die Haare, in die Haut, in die Klamotten.
Wie kam das?
Das war meine Diplomarbeit. Ich sollte daraus was Bestimmtes herstellen.
Ach so, und deswegen...
Nun, trotz dreimaligen Kleidungswechsels morgens und dreimalig abends, also Dienstkleidung, Wegkleidung, Heimkleidung oder vierte Mal Konzert Gewandhaus. Nach der Pause im Gewandhaus, damals noch im Zoo, im großen Saal da, nach der Pause waren rechts und links oder vor und hinter mir die Plätze frei. Wenn ich im Unikom einen Kugelschreiber den Mädchen drüben rüber, weil die was in Noten ändern sollten, geliehen hatte, rochen die hinterher, ohne zu wissen warum, rochen die an ihren Fingern. Mein Kugelschreiber stank. Meine Mutter glaubte, ich würde nie eine Frau finden. Und da komme ich nach Dresden. Eine Bombenstellung im Institut für moderne Medizinforschung, Medikamentenforschung, experimentelle Therapie auf dem Beutenberg in Jena. Ein Chef, mir freundlich gesonnen, führt mich durchs ganze Haus. Dann landen wir in der Abteilung für Antibabypillen. Antibabypillen werden aus dem Urin trächtiger Stuten. Und dieser Urin hing in riesen Bottichen an der Wand und wurde so lange gekocht, bis er bloß noch ein Liter war, damit die Kristalle der Steroide... Und da habe ich gesagt zu dem Professor, es tut mir leid, ich habe genug fürs Vaterland gestunken. Ich kann den Posten nicht nehmen. Und hatte Glück, an der Uni wurde eine Stelle frei, alle Absolventen waren schon verteilt und da kriegte ich plötzlich noch eine Assistentenstelle, trotz eigentlich ungenügender fachlicher Leistung. Ich habe mein Diplom nur mit 2. In allen Teilfächern 2. Eigentlich brauchte ein Assistent in der DDR 4 Einsen. Ich hatte aber eine 5. 1 in ML. Also okay. Eine 1.
In Marxismus-Leninismus, ja. Also da dürfte schon auch Ihre Herkunft ein bisschen eine Rolle gespielt haben, ne, bei der Beimessung dieses Postens.
Hat eine Rolle gespielt, natürlich. Auch in der DDR gab es natürlich Beziehungen zum gegenseitigen Vorteil. Mein Vater hatte hier in Leipzig ein großes Institut für angewandte Radioaktivität aufgebaut, ein Akademieinstitut. Und der Chef des Chemischen Instituts, bei dem ich nur anfing, der wollte ein radioaktives Labor aufbauen. Und da sagte sich, na, da kommt der Sohn vom Alten Weiß richtig, der wird dem sicher sagen, der Alte dem Jungen, wie man sowas macht. Da habe ich offensichtlich einen Bonus gehabt. Trotz der 2, also Assistent, stolzer Assistent. Und gleich dann kam dann aber der 13. August und da war ja ganz dicke Luft an der Leipziger Uni. Die Studenten, die aus den Ferien zurückkamen, die mussten nun also bombardiert werden mit ML und Erziehung und da wurden ganze Wochen lang Seminare und Versammlungen durchgeführt.
Vielleicht können Sie kurz nochmal erklären für die Zuschauer, was am 13. August gewesen ist.
Am 13. August, einem Sonntag, saß ich auf dem Balkon mit meiner Frau und frühstückte, hörte die Bach-Kantate. Wir haben eine neue Obrigkeit Und danach kam die Sondersendung, dass in Berlin auf unbestimmte Zeit die Sektorengrenzen abgesperrt werden und dass dort eine Grenze jetzt aufgebaut wird. Das bedeutete für unsere Familie, dass 3/4 unserer Verwandten, also der Großfamilie, im Westen lebten, dass wir die nicht mehr besuchen durften, die uns auch nicht. Ja, und ich empfand das als eine erste große Niederlage des sozialistischen Weltsystems.
Dass es eine Mauer gebaut
dass
hat.
Dass es eine Mauer brauchte. Und das, ich war bis dahin ein ziemlich Gläubiger. Ich bin nicht in die SED eingetreten, weil ich keine Lust hatte auf militärischen Zwang, auch nicht in die FDJ. Das hatte ich nur schon hinter mir durch das Jungvolk. Also mit Marschieren und Handgranatenweitwurf hatte ich nun nichts mehr.
Schon aber Sie mussten in die SED eintreten?
Nö.
Nicht?
Nö. Ich wurde 3-mal gefragt, sehr diskret, freundlich. Und da habe ich natürlich die russische Vergangenheit ins Spiel gebracht und habe den Werber angeguckt mit so einem bedeutungsschweren Blick. Lieber Hannes, wenn du wüsstest, was diese Augen in der Sowjetunion gesehen haben, dann würdest du mich jetzt nicht fragen. Damit konnten die nicht anfangen. Ich durfte ja nichts erzählen. Es war alles drin und nichts drin. Und dann kam später noch 2-mal Werber, die wussten aber schon Bescheid, mit denen war ich befreundet. Ich war mit vielen Genossen befreundet, natürlich an der Chemie, weil ich respektierte, warum die drin waren. Das waren die Älteren, die den Krieg bewusst miterlebt hatten und die sagten, ein System, das Weltkriege dieser Art entfesselt und entfesseln kann, jederzeit wieder, das wollen wir nicht. Und da sind sie natürlich entweder damals in die neu gegründete KPD oder SPD eingetreten. Und wurden dann vereinigt und waren die SED. Und genauso viel Respekt hatte ich vor denen, die mit 17, 18 Jahren eingetreten sind, Schüler, die Gott sei Dank immer bis heute noch idealistisch sind und denken, dass man die Menschheit in irgendeiner Weise, die sind noch nicht abgeschliffen und auch nicht konform, linientreu. Deswegen war ich mit vielen befreundet. Ja, und wenn dann der mehr befreundete Werber, ein Kollege kam, sagt er, Cornelius, wir reden jetzt theoretisch eine Stunde über deine Mitgliedschaft, aber jetzt lass uns über was anderes reden. Ich kenne ja deine Antwort. Und dann bin ich ohne Schaden zu nehmen parteilos geblieben. Außer dass vielleicht nachher die Stufe zum ordentlichen Professor, die war zum Teil gekoppelt. Viele von meinen Kollegen sind in die SED eingetreten. Das waren die Genossen, die ich nicht mochte.
Aus Karrieregründen.
Die ein halbes Jahr später Professoren waren. Mhm. Und die möglicherweise vorher gesagt hatten, scheiß DDR und plötzlich unser sozialistisches Vaterland. Nicht? Also vor denen nahm man als parteiloser Abstand. Man wusste ja auch aus der Geschichte, dass Konvertiten häufig beweisen wollen, dass sie besonders im neuen Geist, im neuen Milieu dahin gehören. Das gab es dann natürlich auch Verrat und Treubruch. Mhm. Und davor hatten wir möglicherweise überflüssig, aber wir hatten davor Angst. Mhm. Deswegen haben wir uns vor dem ferngehalten.
Jetzt haben Sie eine beachtliche Karriere hingelegt, dafür, dass Sie eigentlich gar nicht wirklich großartig was werden wollten an der Universität. Wie kam denn das? Sie haben sich nicht gerade gerissen darum, aufzusteigen.
Na, eins wollte ich schon. Ich wollte gute wissenschaftliche Arbeit machen. Und im Gegensatz zu allen Gerüchten, die heutzutage verbreitet werden, dass Qualifikationen einem Parteilosen schwer gemacht wurden, muss ich sagen, das war Quatsch. Schon allein aus Planerfüllungsgründen wollte natürlich die Sektion Chemie möglichst viele Promotionen und Habilitationen am Ende des Jahres vorweisen, wurden einem keinerlei Hindernisse in den Weg gelegt. Und ich habe mir immer gesagt, ob ich was werde oder nicht, das ist zweitrangig erstmal, aber ich will die Voraussetzungen, ich will nicht hinterher hören können, ist ja, du warst ja nicht habilitiert, warst ja zu faul. Also die Vorbedingungen habe ich fleißig und ordentlich erfüllt. Und freute mich darüber, dass ich nun einen Doktortitel hatte und noch mehr freute ich mich, als ich einen Doktor SC, also die Habilitation hatte. Und war auch gut so, denn ich wäre hinterher mit Sicherheit, wenn ich das nicht gemacht hätte, nach der Wende bestimmt nicht berufen worden. Also ohne Habilitation ging das nicht. Dass ich nicht Professor werden sollte, hat mich manchmal geärgert, zumal einige meiner Schüler dann Professoren wurden, das war denen fast peinlich, ne? Dass er dann zu mir kam und sagte, jetzt bin ich plötzlich höher als du. Und mir war an meinem 50. Geburtstag tatsächlich zusammen mit der Überreichung eines Pflichtblumenstraußes, den der Sektionsdirektor hinterm Rücken vorhalte, herzlichen Glückwunsch, Cornelis, zum 50. Der kam nicht etwa zu mir, ich musste zu ihm hingehen, also rüber in die chemischen Institute. Aber solange wir die Macht haben, das will ich dir bei der Gelegenheit gleich sagen, wirst du nicht Professor.
Warum?
Na, ohne Begründung. Solange wir die Macht haben. Ich wusste es ja, warum, weil ich eben kein SED-Mitglied war. Da wurde schon gesiebt. Bloß, ich habe dann nicht ins Kopfkissen geweint. Der meinte, es war bestimmt ein bisschen sadistisch. Der hatte diesen Charakter. Aber ich habe mir gesagt, na prima, jetzt mache ich wie alle anderen auch um 5 Feierabend. Meine Kinder sind halbwüchsig, die brauchen mich. Mein Sohn hatte eine Rock- und Bluesband, Südstaatenrock und solche Sachen. Ja, da habe ich für die
Dienst nach Vorschrift.
Ich habe Dienst nach Vorschrift gemacht und abends war ich der Rodi und habe die musikalisch ein bisschen beraten. Und dann hatte ich ein Auto und einen Hänger und konnte die am Wochenende zu ihren Auftritten fahren. Und dadurch habe ich die Rockmusik kennengelernt und natürlich auch durch den Rockpalast aus der Grugerhalle, der damals über die Sender lief. Und zum Entsetzen meiner bürgerlichen, bis relativ bürgerlichen Umgebung wurde ich Rockfan. Also da, ich kann sie leider nicht selber machen, da fehlt mir, wie mein Sohn sagt, ein bisschen das Feeling. Aber da habe ich natürlich schöne, schöne Momente erlebt. Bestimmt schöner, als wenn ich als Professor abends Fernsehen geguckt hätte. Da war ich dann eben in Wurzen oder in Eilenburg hinter Mischpult. Da waren wir auch gut aufgehoben. Zu DDR-Zeiten wurden Musiker nie verprügelt. Oder waren gegen. Und ich gehörte ja quasi dazu. Gegen also, Mitternacht musste ich die Band einsammeln. Meistens war es so, dass ich von den 5 Vierer hatte, einer fehlte, bin ich losgelatscht. Den zu suchen, weil als ich zurückkam, fehlte ein anderer. Das dauerte, bis ich sie alle gleichzeitig in mein Auto färchen konnte. Schöne Zeit. Mhm. Und ich habe meinen Sohn beneidet, dass der so wunderbar Gitarre spielen konnte, dass der einen Namen hatte in der Szene hier in Leipzig. Justus hieß die Band. Mit ihrem Sänger, mit dem Namen Whisky. Mhm. Und ich war halt der Vater vom Fruchtel, so hieß mein Sohn an der Gitarre. Wurde geschätzt, manche nannten mich auch Rockoper, obwohl es einen Rockoper schon gab in der Szene. Das war ein Mann mit Hut, der immer auf der Bühne mit saß, wo die auch spielten.
Der Dr. Rockoper.
Der hieß einfach, nee, der hatte den Namen Bluesoper. Ja, der spielte so, der saß auf dem Stuhl, auf der Bühne war Lilienthal oder eine der anderen Bluesbands, die ja in der Leipziger Region Namen hatten. Und der saß da und wackelte mit dem Kopf. Mhm. War ein Unikum. Und da kam ich in die Szene rein, war viel in solchen Konzerten, Open Airs und so. Und war eigentlich meines Lebens ganz froh.
So, Sie wurden dann Professor, ja? Wie alt waren Sie da?
Ich wurde außerordentlicher Professor im Jahr 89. Das war sozusagen, außerordentlicher Professor war die Endstation für Leute, die fachlich irgendwas gebracht hatten, aber nicht für ideologisch stabil genug waren, um ordentlicher Lehrstuhlinhaber zu sein. Also wurde ich außerordentlicher. Mein Vater hatte mir aber schon vorher auf den Weg gegeben, ein ordentlicher Professor leistet nichts Außerordentliches und ein außerordentlicher Professor leistet nichts Ordentliches. Ist doch egal, was du wirst. Damit hatte er recht. Ich hatte die 4 Buchstaben und einen Punkt konnte ich ans Türschild schreiben. Ja, und das war aber kurz vor der Wende. Es war gespenstisch etwas, denn alle wussten, September 89 im Haus der Ministerien in Berlin, also im alten Goebbelschen Luftfahrtministerium, später Treuhandsitz, tolles Haus. Ja, und da war das Haus der Ministerien und im großen Saal wurden dann alle 200, 250 neuen Professoren durch den Minister dann berufen. Mhm. Und da gehörte ich zur Gruppe der Außerordentlichen, das war mir aber egal. Ehrgeizig in dem Sinn war ich eigentlich nicht.
Und aber da begann der Ernst des Lebens, ja? Oder?
Nicht besonders erstmal, aber der Ernst des Lebens begann auf der Straße. Weil dann diese ersten Vordemos ja stattfanden, im Zusammenhang mit dem 40. Jahrestag der DDR.
Sind Sie da hingegangen?
Am Anfang nicht. Es waren ja Demos, die im Umkreis der Nikolaikirche vor allem stattfanden, durch Ausreisewillige. Später kamen dann auch die, die riefen, wir wollen raus. Besonders wenn das Fernsehen in der Nähe war, also das Westfernsehen oder zur Messe. Und dann gab es die, die eine andere DDR wollten. Den neigte ich zu. Die riefen, wir bleiben hier. Aber ich wollte mich da nicht so unbedingt einmischen. Und dann kam es ja am 9. Oktober zu einer, hörte man schon, da wird es eine große Demo geben. Die Uni, die spielte fast verrückt vor Angst. Wir kriegten alle den Befehl, unseren Studenten in Sonderveranstaltungen zu sagen, dass sie nicht zur Demo gehen dürfen oder sollen.
Das war der 40. Republikgeburtstag. Ne?
Danach, kurz danach.
Kurz danach. Ach, 7. Oktober war der. Ja.
Da hat es schon in Leipzig-Straßen große Geschichten, Auseinandersetzungen gegeben, da war ich aber zufällig nicht da. Und nun war für 9. Oktober wieder aufgerufen, Montagsgebet und danach Demo. Und das sah so aus, als wenn sich dort viele Tausende einfinden würden. Und ich hatte an dem Tag morgens um 9 Vorlesung gehabt, zu meinen Leuten gesagt, also ihr wisst dasselbe wie ich, heute ist Demo. Ihr wisst auch, das wird nicht ungefährlich, also ich sage es euch jedenfalls. Die Uni, dazu bin ich verpflichtet, die Uni hat allen Studenten dringend abgeraten, dorthin zu gehen. Ich sage es euch, ist eure Entscheidung. Denkt dran, es kann auch gefährlich sein, mehr habe ich nicht gesagt. Bin nachher wieder zurück in meinen Sitz. Der theoretischen Chemiker saßen damals im Hauptgebäude am Augustusplatz. Habe mich dort mit den mir befreundeten Kollegen geeinigt, wir gucken uns das mal an. Mein Sohn arbeitete damals in der Stadt, kam um 3 nachmittags zu mir, sagte, Vater, es wird gefährlich, wir müssen den Laden schließen. Der war in der Mehring-Buchhandlung, irgendwie ist kraftweise. Sagte ich, ja, Frank, das merken wir schon. Du geh bitte nach Hause, ich gehe auch nach Hause. Ja, beide haben wir es nicht geschafft nach Hause, weil wir nämlich unterwegs Leute trafen, die wir kannten.
Die alle gesagt haben, ey, komm mit.
Ja, ja, ja. Und da erschien es uns feige. Also bei mir waren Studenten der Medizin. Ich hatte den Eindruck, die liefen alle Stadtzentrum. Ich wollte raus zu meinem Auto, bin dann umgekehrt, dann hörte ich den Ruf, wir sind das Volk. Tja, und da habe ich mal erlebt, was Massenpsychologie ist. Dieser Ruf hat mich zur Salzsäule, nicht Säure, Säule, erstarren lassen. Ja, natürlich sind wir das Volk. Klar. Und was sind das da, die alten Knacker da im Politbüro dagegen? Und diesem Ruf bin ich dann gefolgt. Dann passiert es mir noch, dass ich mitten auf dem Mittel, wo die Straßenbahngleise über den Karl-Marx-Platz damals noch führten, da kam die vorbei. Da stand einer, der kannte mich, ein Medizinstudent, stellte sich vor mich hin, reih dich ein, reih dich ein. Und da habe ich mich eingereiht und dann verlor ich jede Sorge, dass dieses Gruppengefühl, wir sind Tausende. Im Übrigen waren ja die bewaffneten Kräfte durchaus freundlich, die da am Rand standen. Dann kam ja der Aufruf der Leipziger 6, Kurt Masur und die 3 Sekretäre der SED-Kreisleitung, Roland Wölzel, Kurt Meyer, fällt mir jetzt leider nicht ein. Und noch 3 andere, Bernd Lutz Lange, Kurt Masur und Peter Zimmermann von der Theologischen Fakultät der Uni. Diesen Aufruf, gewaltlos zu bleiben, der ja sehr zur Deeskalation beitrug. Ja, und von da bin ich dann regelmäßig dorthin gegangen und dachte, hatte nur Angst, dass der Rektor vielleicht oben aus dem Fenster guckt und sieht, der weiß gerade mal, er ist berufen zum Außerordentlichen, der rennt dort mit, wird aber aberkannt. Aber dann hatte ich mich sehr im Rektor getäuscht. Der hat erstens nicht aus dem Fenster geguckt und zweitens hätte der nie daran gedacht. Das war ein sehr ordentlicher Mann, mein Vorgänger. Der versuchte auszugleichen, als die Reformprozesse an der Uni losgingen.
Ich würde jetzt gerne einen kurzen Sprung machen nach vorn. Ja, Sie sind ja dann zum Rektor der Uni berufen worden.
Gewählt worden.
Und hatten eine ganz undankbare Aufgabe.
Ja, und diese Aufgabe habe ich auch nicht vorausgesehen. Als ich antrat, war das auf Wunsch einiger Leute der Uni, die mir auch ein schlechtes Ergebnis prophezeiten. Das war dann umgekehrt. Ich hatte 70% ungefähr. Die Entscheidung lag in dem Wahlkonzil. Die beiden Kandidaten mussten jeder eine Rede halten. Und die Menschen waren sehr, sehr offen für Emotionen. Ich hatte eine emotionale Rede gehalten. Nichts mit guten Beziehungen nach Dresden oder Parteien oder sonst was mehr. So, wir müssen uns selber. Egal, ich war gewählt und stellte mir vor, diese Universität von bestimmten ideologischen Ballaststoffen zu befreien. Moderne Strukturen, aber nicht die Westdeutschen erstarrten vor klassischen Strukturen, mit diese Geheimratsstrukturen, sondern ich dachte an Einheiten mit wechselnden Grenzen, interdisziplinäre Zusammenarbeit, transdisziplinäre auch. Dafür gab es Vorbilder für solche Strukturen an Hochschulen, Israel beispielsweise. Gruppenuniversität voll demokratisch, nicht mehr von oben wird der Rektor eingesetzt und der Sektionsdirektor oder Dekan, das wird gewählt. Volle Mitsprache der Studierenden, Viertelparität, ein Viertel Studierenden, ein Viertel die Angestellten, ein Viertel die Wissenschaftler, ein Viertel die Professoren und solche Träume. Die Träume wurden ziemlich schnell im Keim erstickt, nachdem sich in Dresden eine Landesregierung gebildet hatte mit einem Hochschulgesetz. Nach der Abwicklung, das war noch vor meiner Wahl gewesen, dass ganze große Teile der Uni einfach geschlossen wurden, sollten neu errichtet werden, aber wann und wie, das war noch offen.
Die Studenten standen dann auf der Straße, oder wie?
Die Studenten waren schon vom Anfang an skeptischer als die Hochschulleute gewesen. Die hatten damals Losungen auf der Straße gerufen, zur Jahreswende 89, 90, wir lassen uns nicht verkohlen. Und ähnliches, nicht? Nachdem ja die Demonstranten auf der Straße gerufen hatten, Helmut, nimm uns an der Hand, führ uns ins Wirtschaftswunderland. Also infantil, ne? Selbstverzwergung eigentlich. Ja, und da waren die Studenten durchaus weitsichtig. Waren dadurch in Ungnade gefallen bei den inzwischen etablierten oder pseudo-reformierten Blockparteien, sprich CDU, die ist ja nun sich angeblich reformiert, die gab es ja schon in der DDR, die LDPD wurde zur LPD oder LDP oder wie sie sich nur nannten, ist mir auch egal.
Gab alle möglichen komischen Parteien zu der Zeit.
Ja, die nannten sich um und waren super demokratisch und nun gab es die Regierung, die Volkskammerwahlen müssen wir alles überspringen jetzt, gab es die Regierung in Dresden und die hatte ganz klare, ja, uralte Vorstellungen, wie Hochschule laufen muss. Die alte Ordinarienuniversität, Beamtete, Professoren, kleine Könige mit einem Oberkönig, der viel zu sagen hat.
Wie sich das im Westen so gehört.
Wie es im Westen. Und wie es die progressiven Kräfte im Westen längst ändern wollten. Die setzten riesige Hoffnungen auf die Erneuerung der ostdeutschen Hochschulen, unsere westdeutschen Kollegen. Nicht alle, aber manche. Die haben sich auch immer wieder ermutigend an mich und die anderen Ostdeutschen gewandt. Macht weiter so, gibt nicht klein bei, keine Restauration der Hochschulen zu den wilhelminischen Anstalten. Aber es sollten doch dann die Mehrheiten der Westdeutschen, die den Status quo behalten wollten, zusammen mit denen bei uns, die diesen Status quo wünschten, vor allem die Verbeamtung, lebenslange Sicherheit, ne? Die haben obsiegt. Und dann kam die raue Hand des Geldes und da wurde uns mitgeteilt, dass die Hochschule über so und so viel Geld für Lohnmittel verfügt und wenn man das umrechnete, kam man auf 1200 Stellen statt 7200.
Also sie mussten 6000 Leute rausschmeißen?
Mehr oder weniger 6000, so genau habe ich die Zahl nicht im Kopf.
6000 Wissenschaftler?
Ja. Es gab davon vielleicht 100, vielleicht 200, die aus gutem Grund selber gingen. Das waren Leute, die wirklich nicht an die Hochschule gehörten. Diese hauptamtlichen Berufsfunktionäre für alles, was es gab, DSF, FDGB,
FDJ,
ja, ja. GST und so weiter. Dann diese ehemaligen Volksarmee-Offiziere, deren Chef hieß Professor Treiber, hatte den Spitznamen Kriegstreiber, weil er die Abteilung...
Professor Treiber, sehr passender Name. Ja. Ja,
deswegen den Spitznamen Kriegstreiber, weil er vor militärisch... naja, Die gingen von alleine oder wurden auch zum Teil entlassen, mangels Bedarf. Dann hatten wir natürlich auch ein paar Schwerstbelastete von dem Ministerium für Staatssicherheit. Das machten spezielle Kommissionen, die gewählt wurden, die da versuchten, das halbwegs rechtsstaatlich zu machen, obwohl es da immer wieder Gruppenverurteilungen gab, musste ich mich immer wieder dagegen wehren, nie Einzelfallprüfung, also oft keine Einzelfallprüfung, wie sich's gehört, oft Vernachlässigung von Grundprinzipien der Rechtsprechung wie Verjährung und Verhältnismäßigkeit. Ne? Aber das waren halt wenige. Damals hat irgendeine alternative Zeitung in Leipzig, die war so mit lila Kopf, die andere oder wie sie sich nannte, die schrieb, wir haben nicht genug Bösewichte, Rektor Weiß. Ja, wir hatten nicht genug Bösewichte. Die Mehrheit waren Leute, die um Leipzig hingezogen waren, die glaubten, eine freie Universität, die unter zum materiell manchmal sehr engen Grenzen Tolles geleistet haben in der Medizin, Tausende von Patienten kuriert, geforscht haben, mit durchaus sehenswerten, international sehenswerten Ergebnissen, trotz der Nichtzugangs zu vielen Bibliotheken, trotz der Nichtreisemöglichkeiten zu Kongressen. Und plötzlich Mitte des Lebens kriegten die mangels Geld die Entlassung.
Den Hahn zugedreht, ja.
Ja.
Was haben Sie in der Zeit über die CDU gelernt?
Die CDU behandelte das Land als ihr Eigentum. Sie hatten König Kurt, den Namen haben sie irgendwie...
Kurt Biedenkopf, der damalige sächsische Ministerpräsident.
Ja. Den haben die irgendwie reingebracht, nicht mehr, also die Krone auf dem Dach des Staats.
Also aus dem Westen reingebracht, muss man dazu sagen.
Ja, der war ja eigentlich abgeschrieben im Westen. Da hatte er irgendwie Auseinandersetzungen mit dem Kohl. Und da hatte er plötzlich eine neue Chance und die hat er genutzt.
Gab es ja viele zu der Zeit aus dem Westen, ne?
Die
drüben nichts geworden waren.
Ja, der holte dann massenhaft Minister, Berater, Staatssekretäre, Abteilungsleiter. Alles Leute. Also man soll nie generalisieren, sehr viele Leute da, die eigentlich zu Recht auf irgendeiner Wartehalde saßen und die nun hier neue Chance witterten. Und da musste dann natürlich alles so laufen, wie sie es glaubten, dass es richtig sei, wie sie es also gelernt hatten. Der Westen kam über uns. Und damit eben auch das knappe Geld. Ich habe das damals manchmal etwas blauäugig mitgemacht. Ich hätte härter auftreten müssen. Ich weiß nicht, ob die Hochschule mir gefolgt wäre. Aber ich hätte zum Beispiel mich nicht unterwerfen dürfen dem Gesetz, dass jeder von den ostdeutschen Wissenschaftlern, DDR-Wissenschaftlern an der Leipziger Uni sich einer Fachkommission stellen musste, die zur Hälfte aus Wessis und zur Hälfte aus Ossis bestand. Die Hälfte, die Ossis waren, hatten natürlich zum Teil auch eigene Interessen. Und die aus dem Westen kamen, die hatten erst richtig eigene Interessen. Von denen wollten nämlich viele gerne jetzt
dahin,
auf Vakante.
Ja.
Und wir mussten uns bei jeder dieser Kommissionen, jeder von uns musste sich dort vorstellen. Was ich nie geträumt hatte, ich musste meine Uraltzeugnisse über Lehrveranstaltungen, meine Veröffentlichungslisten, Sonderdrucke von den Veröffentlichungen, Titel sämtlicher Vorträge, Lehrveranstaltungen, eigene Meinung über die Zukunft und so, also so ein Stoß Papier. Ein Glück, dass ich nicht weggeschmissen hatte, ne, die ganzen Zeugnisse. Musste ich dieser Kommission einreichen, die brütete darüber und dann machten sie gelegentlich noch eine Anhörung, bei mir haben sie sich nicht getraut, ich war inzwischen Rektor, und machten ein Urteil. Und es gab einen einzigen Hochschullehrer, das war der Professor der Erkenntnistheorie, Dieter Wittig, der sagte, ich bin zu alt, um mich irgendwelchen Grünhörnern aus dem Westen zu unterwerfen und denen Rede und Antwort zu stehen. Kommt noch dazu, ich habe nicht die Absicht, ML, meinen marxistisch-leninistischen Standpunkt in der Lehre, jetzt aufzugeben, bloß wegen der neuen Zeit. Ich verzichte. Ich habe den beredet, auch der Minister Meyer versuchte ihn zu überzeugen, machen Sie es doch. Nein, aber es gab das Gesetz, konnte nur angestellt werden, wer durch diese Kommission gegangen war. Und ich hätte damals den Mut haben müssen, als Rektor, und hätte sagen müssen, ich gehe auch nicht. Mhm. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie mich hätten feuern können. Da wäre da das Geschrei zu groß geworden, im Westen und im Osten. Mhm. Ich hätte es riskieren sollen. Mhm. Stattdessen habe ich mich dieser Zeremonie, und jetzt nachträglich, 30 Jahre später, ärgere ich mich, eine meiner Leichen im Keller, dass ich das nicht gemacht habe. Denn vielleicht hätte ich damit den Gesetzgeber zwingen können, dieses idiotische Gesetz wieder von der Tagesordnung zu nehmen. Und dann kam ja gleich noch eine Gemeinheit hinterher. Jeder, selbst wenn er nun gut evaluiert war, fachlich und auch durch die Personalkommission politisch-ideologisch heil durchgekommen war, musste man sich um seine eigene Stelle bewerben. Jeder.
Sie auch?
Ich nicht, weil ich inzwischen Rektor
war. Also ja, Sie waren schon. Hm.
Und kriegte sozusagen einen ordentlichen Titel übrigens dadurch. Es wurden also 30 Leute an der Uni Leipzig kriegten, damit es überhaupt ein Skelett da ist, waren es 30, ich glaube, in der Medizin und in der nichtmedizinischen Uni kriegten einen Titel dann anerkannt. Ordentliche Habilitation, wenn der Habilitation es weiter vorlag. Aber die anderen, alle, auch die Techniker, die Angestellten, mussten sich um die Stelle bewerben.
Die gar nichts Kommunistisches irgendwie
jeder
zu tun gehabt hatten.
War nicht schlimm bei den technischen Angestellten, war nicht schlimm bei den Mittelbauwissenschaftlern, aber die Professorenstellen, da kamen auf eine Professorenstelle kamen gelegentlich bis zu 150 Bewerber. Und dann hat die Kommission sich die Unterlagen angeguckt, oh, Harvard-Absolvent, oh, spricht 7 Sprachen, Französisch, Chinesisch, Deutsch hoffentlich auch. Dann wurden die natürlich auf Platz 1 gestellt. Und der Lehrstuhlinhaber, 30 Jahre lang gedient, davon 10 als Lehrstuhlinhaber, dem wurde gesagt, die haben doch den schönen zweiten Platz. Das ist wie bei der Olympiade. Der zweite Platz ist ganz nett, aber in der Zeitung stehen die Goldmedaillen. Und die kriegten die Lehrsteller, gingen noch weitere Stellen für Ostdeutsche verloren. Und die Lehrstuhlinhaber brachten ihre jungen Leute mit. Und dadurch haben wir jetzt den Zustand im gesamtdeutschen Hochschulwesen, dass es keinen einzigen Rektor von den 130 Hochschulen, die es in Deutschland gibt, keine einzige einen Rektor aus deutscher Herkunft hat. Und bei den Prorektoren sieht es ähnlich aus. Leipziger Uni, alle Prorektoren aus dem Westen, der Kanzler, ja. Die Kanzlerin glaube ich auch aus dem Westen, Rektoren auch aus dem Westen. Letzte ostdeutsche Rektorin, Frau Professor Grande von der HTWK, wurde vor ein paar Wochen abgewählt.
Okay. Herr Professor Weiß, ich würde jetzt gerne noch einen Sprung machen über Ihre Zeit als Fraktionschef im Landtag hinweg. Vielleicht kann ich das ganz kurz zusammenfassen, dass wir beide uns in der Zeit kennengelernt haben. Ich war damals bei der Morgenpost Sachsen und wir haben regelmäßig sehr schöne Zeitungsartikel miteinander gemacht.
Sie haben die Artikel gemacht?
Ja.
Und auf meiner Seite hat das die Pressesprecherin Eileen Mägel, die sehr gut war. Mhm. Ich habe dir bloß die Stichworte gesagt.
Ja, ich habe sie ja meistens am Handy angerufen und wir haben das dann
teilweise in
ganz gut gemacht. Heute sind Sie aktiv in der Bürgerinitiative für gute Nachbarschaft mit Russland. Mhm. Sie haben ja selbst, wie Sie beschrieben haben, gute Erfahrungen mit den Russen gemacht. Allerdings hört man ja jetzt in den Fernsehnachrichten seit einigen Jahren schon, dass das die Russische Föderation was ganz Böses sei und dass also da das neue Sowjetreich errichtet werden solle. Warum wollen Sie mit denen befreundet sein, frage ich mal provokant.
Als nach der deutschen Wiedervereinigung die Ost-West-Konfrontation weitgehend und schnell zusammenbrach und damit der Kalte Krieg endete, war ich wirklich großer Hoffnung, dass es nun möglich sein wird, ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem aufzubauen. Dafür gab es Vorschläge von beiden Seiten, sowohl von sowjetischer, später dann der Russischen Föderation, als auch von westlicher Seite. Es gab dann die berühmte Rede von Putin vor dem Bundestag, die mit stehenden Ovationen begleitet wurde, wo er die Hand ausstreckte nach dem unsäglichen Jelzin-Regime war ja nun Putin-Präsident geworden und hat relativ schnell im Bundestag diese Rede, relativ früh in einer seiner Amtszeiten gehalten. Da war ich wirklich guter Hoffnung, dass man endlich diese unselige Konfrontation mitten durch Europa, dass man die nun ersatzlos in den Mülleimer der Geschichte werfen könnte.
Und dass der Weltfrieden anbricht.
Zumindest auf dem euroasiatischen Kontinent, soweit das reicht. Und hätte es diesen Frieden gegeben, wäre das ansteckend gewesen, auch für den Nahen Osten und für viele andere Regionen, Südamerika vielleicht sogar. Denn Russland gehört ja zu Europa. Geografisch ist völlig klar, Asien beginnt am Ural. Und Georgien, was sich so europäisch heutzutage gebärdet, es liegt eigentlich hinter dieser Grenze.
Das ist eigentlich Asien.
Ja, ja, das geht mitten durch Suchumi irgendwo in der Nähe, dort ist die asiatisch-europäische Grenze. Ich hoffte also wirklich auf einen Sieg der Vernunft und war dann bitter enttäuscht, als die ausgestreckte Hand Russlands einfach nicht beachtet wurde. Man hat zwar gesagt, jawohl, wir machen diesen NATO-Russland-Rat und wir machen dieses Gesprächsformat und jenes, aber es blieb alles zögerlich. Es entwickelte sich gar nicht, im Gegenteil, es kam zunehmend zu erst verbalen und später auch zu sachlichen Konfrontationen. Man fing an, überall, offenbar glaubte man, man könnte ähnlich wie in der DDR durch Geheimdienste da irgendwelche Gegenbewegungen anfüttern und stärken. Man fing an, sich in innere Angelegenheiten einzumischen. Es wurden sogenannte westliche Werte, unserer westlichen Wertegemeinschaft, kein Mensch definiert mehr heutzutage diese Werte, nach Guantanamo frage ich mich, welche Werte sind das? Oder nach den Überfällen auf
materielle Werte.
Offenbar. Hm. Tanz ums goldene Kalb. Diese Einmischungen, die zunehmend stattfanden, dass man den Russen anfangen wollte vorzuschreiben, wie sie ihr Land bauen und gestalten sollten. Und wenn sie das nicht taten, die mit Häme überzog. Dass man Leute, die überhaupt nicht mal in dieses Wertesystem passten, plötzlich zu quasi Helden erhob. Diesen verkrachten Ölprinzen, wie hieß ja Chodorkowski, glaube ich, ja. Der zu Recht wegen Steuerhinterziehung und dem Versuch des Ausverkaufs dieses Ölimperium oder Gasimperiums durchaus ein paar Jahre Lager verdient hatte, der dann freigelassen wurde. Oder solche Gruppen wie dieses Pussy Riot, diese Mädchengruppe, die besteht übrigens nicht nur aus Mädchen, da sind die Hälfte sind junge Männer, mhm. Die würden in jedem deutschen Land, egal ob es Niedersachsen oder Bayern, Auftrittsverbot kriegen. Sofort. Wegen Gotteslästerung und Obszönität. Aber unsere Obrigkeiten haben mit denen Teechen getrunken.
Ja, man muss dazu wissen, ja, auch das Pussy Riot tatsächlich, also bevor sie dann weltweit bekannt wurden, ja in Russland ziemlich bekannt waren durch Aktionen, dass also die Damen der Band in Einkaufsmärkte gegangen sind, um sich dort vor der Kamera Gemüsesorten verschiedener Art vaginal einzuführen.
Und, im Historischen Museum auch in Moskau?
Ja, also sind schon ziemlich unappetitliche Sachen dabei gewesen.
Gefährt findet man, eigentlich gehören die ganz eindeutig in eine Branche, in die Pornografiebranche.
Wahrscheinlich, ja.
Und wahrscheinlich. Vielleicht sind sie auch ein bisschen überkandidelt, aber dass man die nun zu Helden
Frauenrechtlerin,
das Gegenteil eigentlich von Emanzipation der Frauen, was sie dort machen, dass man sich dann in den Russland-Ukraine-Konflikt einmischte, dass man dann anfing, zwar Versöhnung machen zu wollen, trotzdem immer einseitig blieb. Die Doppelbödigkeit der Moral und des Rechts, je nachdem, ob man über Russland oder über die Ukraine redet, die beiden geschlossenen Augen bezüglich des Rechtsradikalismus in der Ukraine und deren Geschichte dass man nichts dazu sagt, dass dort Bandera in jeder Schule als Bild hängen muss und verehrt und geküsst wird.
Obwohl es ein Nazi vor Gott ist, ja.
Eben. Da dürfen die alten SS-Veteranen in Uniformen in ihren Mottenzerfressenen auftreten und werden staatlicherseits geschützt und sogar bejubelt. Das alles wird nicht zur Kenntnis genommen. Es wird zunehmend auch Druck ausgeübt. Wir sehen es ja auch an den Sanktionen, die jetzt gegenüber Russland ausgesprochen wurden und denen auch die Bundesrepublik ja immer willenlos gefolgt ist. Die letzte jetzt wegen Nord Stream 2. Ein eigentlich unerhörter Vorgang. Und da machen fast alle Parteien mit.
Man schreibt uns vor, mit wem wir Gaslieferverträge abschließen dürfen, damit man uns das überteuerte US-amerikanische, umweltfeindliche Fracking-Gas.
Und eine der Chefinnen der Grünen Partei erklärt das dann auch noch bei einem dieser Smalltalk-Runden da.
Frau Baerbock.
Frau Baerbock, lieber dreckiges, teures, amerikanisches Press aus dem Schiefer gepresstes Öl, mit, wobei die Hälfte davon schon aufgefressen wird durch einen Transport mit einem Tanker, als das saubere, billigere, regelmäßiger und bisher historisch belegt, immer zuverlässig gelieferte.
Selbst zu Hochzeiten des Kalten Krieges.
Selbst in solchen Zeiten gelieferte. Wenn nicht gerade ukrainische, halbstaatlich vermute ich, Banden das angezapft haben. Es gab ein paar Mal Unterbrechungen, wo plötzlich Gas verloren ging. Ne? Oder eine bodenlose Kampagne, Verunglimpfung eigentlich auch der Leiden des Zweiten Weltkrieges. Ich finde das eine Zumutung, dass Panzerfahrzeuge wieder mit dem Balkenkreuz an der Seite, ist ja kaum verändert worden gegenüber der Wehrmacht, mit demselben Zeichen fuhren die Panzerfahrzeuge auch der SS-Division in Russland rum. Da gibt es Millionen von alten Leuten, die sich sehr gut noch daran erinnern können, was das mit welchem Schrecken das verbunden war und mit welchen Folgen. Die können das jetzt von ihrer Grenze aus beobachten.
Die sehen heute an der russischen Grenze wieder die Deutschen.
Ja. Und sie sehen deutsche Soldaten, die auf den Gräbern der Gefallenen, also übertragenen Sinne, rumtrampeln. Das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, dass man da ein Gegengewicht setzen muss. Gar nicht leicht. Es sind sämtliche sogenannten Parteien der Mitte oder demokratischen Parteien sind eigentlich in dieser völlig unerklärlichen Feindschaft gegenüber Russland festgefahren. Ich habe das ein paar Mal in der SPD versucht zur Sprache zu bringen. Da wurde mir gesagt, das sei nebensächlich, dass in der Ukraine Leute mit SS-Zeichen am Helm rumrennen. Es wurde mir erklärt, es sei nebensächlich, die Krim sei nicht verschenkt worden, das war völkerrechtlich gültig, als der Chruschtschow die einfach an diese künstliche Ukraine übergab. Das war ja eigentlich nur dazu gedacht, die Ukraine, diese Verwaltungsstruktur stärker zu machen, wirtschaftlich, weil es auch in der Nähe lag. Für die Bewohner war es damals egal, so wie es heute egal ist, ob man in Thüringen lebt oder in Sachsen, nicht? Interessiert keinen Menschen. Aber auf einmal war es eine Staatsgrenze, die diese Menschen teilte. Und da die Menschen das dort wünschten, ist das rechtlich durchaus legitim, das Sezessionsrecht von einer großen Mehrheit der Bevölkerung, wenn die das wünschen, Selbstbestimmungsrecht der Völker. Ich sehe nicht ein, warum das nicht beherzigt werden soll. Und trotzdem wird das als immer noch als Grund für die Sanktionen vor sich hergeschleppt.
Okay.
Und da wollte ich ein Gegengewicht setzen, zusammen mit vielen Verbündeten.
Mhm. Also Sie sind schon dafür, dass wir eine enge Freundschaft pflegen zu unserem europäischen Nachbarn, den Russen. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika?
Oh Gott, ich habe die Vereinigten Staaten mal bewundert wegen ihres Beitrags zur Weltkultur. Ich denke da an den Jazz oder Jazz, wenn Sie so wollen. Ich denke dabei auch an Rock. Ich denke an viele Künstler, die es gab. Bestimmte auch Elemente der Demokratie, die nach Europa durchaus gebracht haben. Und wir haben natürlich auch eine Rolle bei der Befreiung vom Nationalsozialismus gespielt. Aber sie haben nicht die Hauptrolle gespielt, die für heutzutage behauptet wird. wenn die Schlacht in der Normandie als die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs bezeichnet wird, dann ist das schon bezeichnend. Denn die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs war die Schlacht in der Normandie nicht. Egal welchen Maßstab man zugrunde legt, das war Stalingrad oder Kursk. Ich habe die bewundert, durchaus auch wegen einer gewissen Freiheitsvorstellung, die die mitbrachten, die amerikanischen Truppen.
Welche Rolle spielen sie heute bei den Kriegen?
Und heute sind sie für mich die Brandstifter. Und zwar kann man ja nicht sagen, die Amerikaner. Es ist der militärisch-wirtschaftliche Komplex der Vereinigten Staaten, vor denen hatte sogar Eisenhower als Präsident Angst. Er hat mal vor diesem Komplex gewarnt. Die wollen ihre Waffen nicht nur verkaufen, die wollen ihre Waffen auch ausprobieren, sie wollen sie loswerden. Außerdem können sie damit Angst erzeugen im Inland, die Verhältnisse bloß ja nicht zu erschüttern. Man braucht einen Außenfeind, damit man die inneren Schwächen nicht so deutlich sieht. Für mich ist das, und der Versuch, den Weltpolizisten zu spielen mit, ich weiß nicht, wie viele Stützpunkte haben die, 320?
Die Dreher rum, ja.
Um die weltweit verteilt, die Russen haben so viel, ich weiß, 3 Stützpunkte außerhalb ihrer eigenen Grenzen. Mit einem irrsinnigen Rüstungsbudget, das ist ja geradezu das 40-fache von dem russischen, was die da, die NATO insgesamt wohl aufbringt. Und es ist immer schwierig, in einer eigentlich doch kulturell und historisch multikulturellen Welt hier einen Weltpolizisten zu haben, der nach Gutdünken mit Repressionen, mit Sanktionen, mit Waffendrohungen, wie jetzt gegenüber dem Irak, wenn er unsere Truppen wirklich rausschmeißt, dann müsst ihr das und das und das bezahlen. Und wehe, wenn nicht, wenn er das nicht tut, da haben wir immer noch Nordirak als Pfand. Diese Erpressung, die kann nicht gut gehen auf die Dauer.
Welche Rolle spielt denn die Bundesregierung gegenüber dem Weltpolizisten, wie Sie sagen?
Eine Rolle, für die ich mich bis in die Tiefe schäme. Also bei allem Schuldbekenntnis für den Zweiten Weltkrieg und für den Holocaust. Wir brauchen deswegen nicht blind irgendeiner dahergelaufenen Weltmacht zu folgen. Wir sind eigentlich souverän, aber wir benehmen uns, als wenn wir Satrapen sind, eine Kolonie sind. Freiwillig. Freiwillig machen wir das, weil es bestimmten Privatinteressen bestimmter Gruppierungen wirtschaftlicher natürlich hier im eigenen Lande parallel läuft. Aber dass die Politiker das mitmachen, dafür muss man sagen, heutzutage nennt man das Fremdschämen. Und dann nehme ich, kann ich kaum jemanden ausnehmen, keine Partei. Nannten sich Friedensparteien und bombardieren Belgrad. Da war die SPD dabei, die war, glaube ich, sogar mit an der Macht. Und die Grünen haben aber auch nichts gesagt. Afghanistan. Die Grünen haben gejubelt. Jetzt können endlich die Mädchen zur Schule gehen. Das können sie bis heute noch nicht. Aber dafür gibt es viele Tausend Tote. Und das hat mich so, ja, man nennt das Politikverdrossenheit. Das ist gar nicht Politikverdrossenheit. Das ist Politikerverdrossenheit. Ich habe das mal versucht auszudrücken, als die Bundeszentrale für politische Bildung mich um meine Meinung bat, wie geht man mit Pegida oder Rechtsparteien um. Habe ich 2 Seiten geschrieben, dass man mit denen natürlich reden muss. Brücken zudrehen fördert bloß weitere Märtyrer zutage. Dass man sofort aber jedes idiotische oder kriegstreiberische oder rassistische Argument von denen zerpflücken muss. Dazu braucht es ein bisschen Bildung, Historisches, aber dass man die ernst nehmen muss und nicht sagen muss, das ist das Pack, damit beleidigt man bloß noch ein paar Mitläufer. So weit, so gut. Und dann hatte ich einen Artikel geschrieben, alles nützt aber nichts, wenn sich nicht die sogenannten demokratischen Parteien mal ein bisschen um sich selbst kümmern. Es reicht nicht mehr mit Worthülsen. Oder nachdem man aufgerüstet wurde durch irgendwelche Marketingagenturen, welche Seite des Politikers die bessere ist und wie man Handbewegungen bei Reden macht. dass man Wahlversprechen einhalten muss, dass die Menschen es satt haben, mit leerklingenden, nicht mal mehr inhaltlich erklärten Worthülsen abgespeist zu werden. Zum Beispiel hatte ich da auch diese Wertegemeinschaft. Ja, und dann meldete sich die Bundeszentrale und der Artikel, der würde jetzt demnächst im Internet erscheinen. Und sie hätten ihn ein bisschen verändert. Da habe ich am Ende doch ausgebeten, den, wie heißt er da ins
Internet? Nochmal anschauen zu dürfen.
Da fehlte die letzte und dritte Seite. Also wo ich das noch das Kritik angehängt hatte an unserem Wahlsystem auch, ne? Dieses Absurde, dass Leute dem Putin werfen, bevor dass er seine, ich weiß nicht, dritte oder vierte Präsidentschaft bei uns setzen da die Leute, wie lange ist die Merkel schon?
Es gibt gar kein Limit bei uns.
Ja, ja, nicht? Die können beliebig lange in den Bundestag gehen, werden allmählich dann also richtige Automaten. Ja, da musste ich energisch werden. Ich musste wirklich denen gewissermaßen drohen und sagen, also entweder der Artikel erscheint ganz oder gar nicht, wenn aber gar nicht, dann habe ich genügend Freunde bei den Medien, um denen zu erklären, warum nicht.
Ich möchte Ihnen eine letzte Frage stellen. Ich mache damit nochmal ein ganz kleines Fass am Schluss auf. Ich hoffe auch, dass Sie da eine relativ kurze Antwort hinbekommen. Wir haben schon gewaltig überzogen jetzt. Und zwar haben Sie die deutsche Wiedervereinigung oder besser gesagt die Wende in einem vorangegangenen, in einer vorangegangenen Presseveröffentlichung als Konterrevolution bezeichnet. Stehen Sie noch dazu?
Ja, da muss man wissenschaftlich rangehen. Eine Revolution hat etwas über den Haufen geworfen, revoltiert, ist was Neues entstanden. Hatten wir ja in der DDR mit der Gründung der DDR, nicht? Das war schon eine Revolution. Von woher die kam, von oben, von der Seite oder von unten, ist jetzt gar nicht die Frage. Aber es war eine. Wenn dann aber natürlich es dazu kommt, dass diese Veränderungen wieder zum Status quo ante zurückgedreht werden, also die Adligen wieder adlig sind und verehrt
kriegen
werden
ihre Schlösser zurück
und ihre Schlösser und zurückkriegen, dass man wieder artig Gehorsamkeit übt, dass man vieles abschafft, zum Beispiel das Recht auf Arbeit, das Recht auf Wohnung, das Recht auch für Minderlohn zu malochen, Zeitarbeiter oder so. Wenn man das alles wieder einführt, dann kommt man ja zum Status quo vorher und dann ist das eine Konterrevolution. Insofern war das leider eine, wenn man sehr hart drauf blickt, eine Konterrevolution. Oder wenn man wie manche Leute, Schorlemmer oder andere, draufblickt, dann ist eine auch der Pfarrer Führer hier in Leipzig, oder eine unvollendete Revolution. Die Antriebskräfte der Revolution 89 hatten sich eine andere DDR vorgestellt und nicht eine Art Kolonie der Bundesrepublik. Das ist ganz sicher.
Ja, ein wunderbares Schlussstatement. Herr Professor Weiß, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Ich würde Sie gerne noch viele weitere Male bei uns begrüßen zum Interview. Vielleicht ergibt sich's, ja.
Vielleicht.
Ja, liebe Zuschauer, das ist jetzt eben die Biografie von Cornelius Weiß, Risse in der Zeit vom Rowohlt Verlag. Und der Rowohlt Verlag hat leider dieses Buch nur in einer geringen Auflage gedruckt. Wie viel waren es?
4.000 immerhin.
4.000, okay. Weigert sich allerdings heute, das Buch erneut aufzulegen, obwohl es etliche Anfragen dazu gibt, die Herrn Professor Weiß ja beinahe täglich erreichen. Ich selbst habe das Buch bei eBay gebraucht noch ersteigern können. Vielen Dank übrigens für die herzliche Widmung am Anfang. Wenn ihr also auch dieses Buch lesen möchtet, dann schreibt mir bitte eine E-Mail an fleischer@nuoviso.tv. Schreibt rein, dass ihr das Buch Risse in der Zeit gern kaufen möchtet. Und ich leite diese Anfragen alle weiter an den Rowohlt Verlag. Wer weiß, vielleicht kommen ja genügend Anfragen zusammen und der Verlag entscheidet sich doch noch anders. Vielen Dank, Herr Professor Weiß. Das war der Studio Talk. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.